Herzlich willkommen bei Foodfuck. Im zweiten Teil unseres Themenschwerpunkts Künstliche Intelligenz im Food-Bereich haben wir einen echten Experten auf dem Gebiet der Food Informatics zu Gast, Professor Dr. Christian Kruppitzer von der Uni Hohenheim. Ich hoffe, ihr habt noch Platz für digitale Delikatessen, denn Christian ist nicht nur ein führender Kopf in der Forschung zum maschinellen Lernen, sondern auch ein wahrer Alleskönner, wenn es darum geht, innovative Lösungen für die Lebensmittelindustrie zu entwickeln. Der liebe Christian hat nicht nur beeindruckende wissenschaftliche Errungenschaften geleistet, er ist auch stolzer Vater dreier Kinder und ein ehemaliger Jugendfußballtrainer, also ein echtes Multitalent. Christian wird uns heute Einblicke geben, wie künstliche Intelligenz die Foodbranche revolutioniert. Die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, verarbeiten und konsumieren, wird sich nämlich laut Christian massiv verändern. Naja, ich bin gespannt, ob künstliche Intelligenz wirklich das Rezept der Zukunft ist oder ob wir am Ende doch an bestimmte Grenzen stoßen. Also, lasst uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Lieber Christian, servus. Ich freue mich total, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Bevor wir jetzt in die Welt der künstlichen Intelligenz und der Lebensmittel eintauchen, gleich mal zu Beginn die Praktikerfrage. Stell dir vor, du bist in der Hightech-Küche, dein KI-gesteuerter Roboterassistent backt dir einen Nusskuchen und plötzlich bemerkst du, dass der Roboter statt Zucker Salz verwendet hat. Das ist ja was, das kommt in den besten Familien vor, aber wie ist das bei Robotern? Ist mein Beispiel aus deiner Sicht komplett fiktiv, weil das ja gar nicht passieren kann, weil dein Roboter in der Küche natürlich hundertprozentig zuverlässig sein wird? Oder sind das Themen, die wir in Zukunft mehr in der Küche vorfinden werden, also Fehlprogrammierungen, Roboter, Missgeschicke? Wie siehst du das?
Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, heute dabei sein zu können. Ich denke mal, dass ein Beispiel durchaus im Moment noch realistisch wäre. Wenn wir solche Roboter hätten, dann könnte so ein Missgeschick sicherlich passieren. Hier ist es wahrscheinlich wichtig, genauso wie es auch im industriellen oder Fertigungskontext dann passiert, sicherzustellen, dass es nicht passiert, sprich dann die Führung des Roboters entsprechend zu bauen, sicherzustellen, dass nicht ein Mensch Salz und Zucker vertauschen kann und das immer an der gleichen Stelle steht zum Beispiel. Oder natürlich auch das Ganze entsprechend zu kennzeichnen. Gibt es verschiedene Technologien, so zum Beispiel wie NFC, das wir alle kennen vom Zahlen mit einer Kreditkarte. Da ist ein kleiner Chip auf dem Zucker und dann weiß der Roboter beim Greifen schon, okay, das ist das Zucker oder das ist das Salz. Da kann dann nur noch schiefgehen, dass die Dose falsch aufgefüllt wäre.
Also die Thermomix-Fangemeinde kann aufatmen. In Zukunft kommen noch mehr spannende Geräte, noch mehr Anwendungen in die Küche. Da bin ich ja jetzt schon mal sehr neugierig. Lass uns aber doch einen Schritt zurückgehen, bevor wir in der Küche landen. Müssen die Lebensmittel ja noch produziert werden und das ist ja ein langer Weg. Da frage ich mich, wie digital, also wie IT-affin ist denn die Food-Industrie heute generell unterwegs?
Tatsächlich ist es sehr gemischt. Da kann man jetzt nicht eine globale Aussage treffen für die komplette Food Supply Chain. Wir sprechen eher immer von der Food Supply Chain statt der Industrie. Aber wenn wir uns jetzt mal so den ersten Bereich anschauen, Primärproduktion, was auf dem Feld passiert, was im Stall passiert, mit den Tieren passiert, da gibt es schon extrem viele Ansätze in der Forschung und sind auch schon einige in der Praxis zu sehen. Also gerade wenn man dran denkt, dass vielleicht ein Mähdrescher mit einer Drohne verbunden ist und die Drohne scannt erstmal das Feld, ob irgendwo noch ein Rehkitz versteckt sitzt, das natürlich nicht umgemäht werden sollte. Aber auch dann, wenn es weitergeht, Unkrautvernichtung. Es gibt die ersten Prototypen, die schon sehr nah an der industriellen Reife sind, wo dann im Prinzip der Traktor übers Feld fährt, eine Kamera direkt erkennt, ist was ein Unkraut oder nicht. Und es wird anstelle zu sprayen, es wird einfach rausgezupft, automatisiert. Solche Ansätze sind schon relativ weit. Im Stall gibt es aber auch schon Ansätze, dass Kühe mit Sensoren vernetzt werden sozusagen, dass man frühzeitig erkennen kann, ist eine Kuh gesund oder nicht. Wenn wir dann die ganze Kette weitergehen, da wird es ein bisschen weniger, also gerade so in der Verarbeitung der Lebensmittel, da wo wir uns hauptsächlich beschäftigen, da gab es 2019 eine Umfrage vom Branchenverband der Ernährungsindustrie zusammen mit dem Branchenverband der Digitalisierung Bitkom. Und da haben sie festgestellt, dass sehr, sehr viele Firmen eine Chance sehen, aber die Firmen sich noch nicht so weit sehen. Ist jetzt natürlich 5 Jahre alt, die Umfrage, aber es ist ein bisschen was passiert, auch Corona-bedingt ist das Thema Digitalisierung natürlich noch stärker angestoßen worden. Fachkräftemangel ist ein wichtiger Faktor beim Thema Digitalisierung. Aber es ist immer noch so, dass es in vielen der Unternehmen gibt es jetzt keine dedizierte Abteilung für Digitalisierung. Das macht die IT-Abteilung halt irgendwie mit neben der sonstigen Unternehmens-IT. Also das zeigt schon mal, dass es da noch Bedarf ist.
Mir kommt jetzt ein bisschen vor mit dem Unkraut und oder mit der Kuh. Ne? Da lässt sich's leichter experimentieren als jetzt in der Fabrik, die vielleicht auch nicht so flexibel ist, oder? Oder täuscht da jetzt mein Eindruck?
Nein,
die Kuh kann sich auch nicht wehren oder.
Das ist durchaus ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich dann in der Fabrik. Wir haben halt, wenn es um die industrielle Lebensmittelverarbeitung geht, geht es vor allem um Masse, große Massen umzusetzen. Wenn wir da jetzt 50.000 Liter Milch in der Stunde verarbeiten und da experimentieren wollen, da ist natürlich dann die Nachhaltigkeitsfrage, was mache ich mit dem Rohstoff, wenn die Experimente schiefgegangen ist, weil halt beispielsweise dein Beispiel aufzugreifen, der Roboter Zucker statt Salz reingetan hat oder sonst irgendwelche Fehler unterlaufen sind. Das ist auf jeden Fall schon mal so ein Punkt, wo das Ganze ein bisschen komplizierter wird. Und gerade in der Lebensmittelverarbeitung hat man halt immer diesen Punkt, ich kann es natürlich erstmal experimentell in meiner Laborküche, wenn ich ein neues Lebensmittel entwickle, die einzelnen Prozesse durchspielen. Ich kann danach in eine Pilotfabrik gehen, wo ich es im kleineren Rahmen durchspiele. Aber dieser Transfer vom kleinen Rahmen auf den größeren Rahmen ist immer noch eine Herausforderung. Und da kann die KI irgendwann mal helfen, aber da ist auch der Punkt, wo dann das für die KI auch wieder ein bisschen schwerer wird, weil man eben diesen Transfer gewährleisten muss, der nicht ganz trivial ist. Da scheitern auch teilweise, oder nicht scheitern, aber es ist eine Herausforderung für die Unternehmen, damit viel Expertenwissen ranzugehen.
Aber wenn wir jetzt bei diesem Rohstoffthema bleiben, wenn ich jetzt heute in den Supermarkt gehe oder sagen wir mal in 10 Jahren in den Supermarkt gehe, wird sich die Qualität von dem Apfel oder von der Kaffeebohne, wird sich die durch KI dann deiner Meinung nach für mich verbessert haben oder werde ich dann mein Lebensmittel günstiger einkaufen?
Unter Umständen ja. Also jetzt mal auf den Apfel bezogen. Es gibt sehr viele Forschungsarbeiten, die dann frühzeitig Apfelkrankheiten oder Krankheiten des Apfelbaums erkennen können und dann entsprechend reagieren. Es gibt Forschungsarbeiten, die zum Beispiel bei Kirschen den Reifegrad entdecken und dann automatisiert sagen können, hier und dort kann man pflücken und die Kirschen sollte man noch hängen lassen zum Beispiel. Das heißt, dadurch kann es dann auch sehr gut wahrscheinlich sein, dass dann Ware vielleicht entweder günstiger ist oder zumindest qualitativ besser wird. Bei anderen Produkten, wie jetzt bei der Milch oder ähnlichem, also jetzt eine normale Haarmilch zum Beispiel oder eine Frischmilch, da wird wahrscheinlich die KI selber jetzt nicht allzu viel herausholen können. Aber sobald ein Prozess halt komplexer wird, wenn es mehrere Verarbeitungsschritte gibt, wenn es mehrere Parameter gibt für die Verarbeitungsschritte, da wird es dann spannend. Gerade wenn man jetzt so an die Milch denkt, dessen Rohstoff da variiert. Die Konzeption des Rohstoffs übers Jahr, die Nährstoffe variieren übers Jahr, gerade weil man eben Sommer- und Wintermilch zum Beispiel kennt, da ist der Fettgehalt unterschiedlich, Proteinzusammensetzung kann unterschiedlich sein durch die verschiedene Fütterung und da ist es dann spannend für die KI, solche Varianzen zu erkennen und darauf zu reagieren, was eine KI dann vermutlich besser kann als ein Mensch oder zumindest schneller und optimierter kann als ein Mensch.
Jetzt bist du ja Head, also Vorsitzender der Abteilung für Food Informatics. Und du hast ja selber gesagt, es geht sehr stark auch um Lebensmittelproduktion. Was genau macht ihr denn da?
Das Spannende ist dabei, ich war im Prinzip der erste Professor in Deutschland, der so ein Fachgebiet wirklich dediziert hatte, wo wir die Informatik mit der Lebensmitteltechnologie, Lebensmittelwissenschaften oder allgemein Lebensmittelverarbeitung verknüpfen. Unsere Themen sind vor allem fokussiert auf die Verarbeitungsschritte, sprich wie wird der Rohstoff dann umgewandelt in ein qualitativ hochwertiges Produkt und wie kann ich das unterstützen. Im Moment haben wir diverse Projekte. Ein Thema ist immer wieder Datenanalyse. Die Unternehmen sind an dem Punkt oder viele Unternehmen sind an dem Punkt, dass sie zumindest teilweise die Verarbeitung digitalisiert haben, die Daten haben, aber sie haben im Moment nicht die Kompetenzen, nicht die richtige Abteilung, nicht die richtigen Mitarbeiter, um die Daten auch wirklich sinnvoll analysieren und verwerten zu können. Und da kommen wir ins Spiel, weil wir eben zum einen mal die Informatikkompetenz haben. Also mein Hintergrund ist in der KI gewesen, in dem Bereich habe ich auch promoviert. Da ging es um adaptive, also sich veränderte Softwaresysteme. Da habe ich auch immer die Situation, ich muss die Daten analysieren und darauf reagieren. Und die Prinzipien versuchen wir zu übertragen auf die Lebensmittelverarbeitung. Wir haben da einfach in Hohenheim dann auch noch die perfekte Umgebung. Wir haben ein großes Institut mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die in verschiedenen Teilbereichen Experten sind und versuchen dann eben dieses Wissen zu verknüpfen, sodass wir wirklich das Expertenwissen haben, wie der Prozess läuft oder laufen sollte und wir dann aus der Datenperspektive sagen können, wo gibt es denn Probleme im Prozess und versuchen die dann wiederum mit dem Expertenwissen zu erklären und eine Lösung zu finden. Das ist so das, wo wir vor allem mit beschäftigt sind. Und ein wichtiges Thema dabei sind dann auch digitale Zwillinge, die wir dann versuchen zu integrieren im dem Bereich der Lebensmittelverarbeitung.
Uiuiui, viel Bahnhof, einen Schritt zurück.
Gerne.
Dieses Thema der Daten, also ich habe jetzt mal im Kopf so die Sendung mit der Maus oder irgendwie so einen Bericht über Industrie und sehe eine Packung Butter nach der anderen über so ein Band fließen. Da stelle ich mir das jetzt mal so vor. Dann habe ich vielleicht am Ende 1000 Backerln Butter pro Stunde und freue mich und das ist es. Welche Daten brauche ich denn da noch? Also wozu brauche ich denn diese oder welche werden denn da überhaupt erhoben und was soll denn da verbessert werden? Wie ich dann 1100 Packungen haben oder wie ich eine bessere oder größere Butter?
Also erhoben werden vor allem die Daten, die die Maschinen sammeln, die in dem Kontext mit tätig sind. Die haben extrem viele Sensoren, ein paar Sensoren erheben Daten über die Maschine selber. Zum Beispiel wird vielfach an manchen Maschinenteilen, wo man weiß, die sind kritisch, wird die Temperatur gemessen oder die Schwingung gemessen, weil es dann Rückschlüsse gibt über den Verschleiß von Maschinenteilen. Und natürlich will ich es auch nicht, dass während der Abfüllung von der Butter dann die Abfüllanlage auf einmal streikt. Das wäre so ein Baustein zum Beispiel. Dann ist es so, dass wir im Bereich der Lebensmittel einfach unheimlich viel Daten schon per se haben für das Qualitätsmanagement. Wir haben eigentlich immer Wareneingangskontrollen der ganzen Rohstoffe, haben da auch je nach Unternehmen und je nach Produkt und Verarbeitung dann später sehr umfassende Analysen schon. Wir haben Warenausgangskontrollen, wir haben immer Rückstellungen von einzelnen Produkten aus den Chargen, um dann zu sehen, wie ist die Haltbarkeit. Verändert sich irgendwas am Produkt und gerade wenn es dann später Reklamationen gibt, das versuchen zurückzuführen. So Daten können wir also auch nehmen und versuchen, die eben dann zusammenzubringen.
Wie verarbeitest du das dann?
Also bei uns ist es vor allem so, dass wir von den Unternehmen dann meistens gesagt bekommen, wo es klemmt im Prozess. Wir hatten zum Beispiel eine Kooperation mit einer Molkerei, die hatten Probleme beim Joghurt, bei der Separation. Das ist ein Separationsschritt, ist dann im Prinzip, wo die Molke vom Rest des Quarks, Entschuldigung, war kein Joghurt, war Quark, das Rest vom Quark getrennt wird. Und an der Stelle war es einfach so, dass sie sich das nicht hundertprozentig erklären konnten, warum es zu dem Problem kam und gesagt haben, sie haben aber sehr viele Daten und dann musste man eben den Prozess stoppen, man musste reinigen, das möchte man natürlich nicht, das verzögert alles. Unter Umständen ist dann schon die nächste Masse bereit zum Trennen und kann nicht getrennt werden, weil eben die Maschine noch nicht bereit ist. Und das war so das Grundproblem. Und wir haben eben versucht, anhand der Daten, wie denn der ganze Prozess abgelaufen ist, erstmal zu schauen, gibt es eine Unterscheidung zwischen den Prozessen, wo es gut funktioniert hat und den Prozessen, wo diese Zwischenreinigung notwendig war.
Ja, gibt es dann auch Ansätze so im Bereich der Lebensmittelverschwendung? Also hilft man dann auch der Industrie, dass sie weniger Abfall produziert zum Beispiel oder weniger Ausschuss hat?
Ist möglich. Also ich meine, gerade jetzt in dem Beispiel ist natürlich dann das Ziel nicht, dass wir hinterher sagen können, der Produktionslauf mit dem Quark hat funktioniert und der nicht, weil das wissen die ja, wenn es die Zwischenreinigung gab, hat es nicht funktioniert, sondern dass wir halt vielleicht sehen können, wenn der Lauf jetzt irgendwie 4 Stunden ging, ob wir schon nach einer halben Stunde erkennen können, da kommt es zum Problem, das dann später sich niederschlägt, dass dann eine Stunde später diese Zwischenreinigung ist. Das heißt, dass wir im Prinzip sehen, was für ein Muster in den Daten liegt vor, wenn das Problem auftritt, dann schauen ein paar Minuten früher oder eine halbe Stunde früher, gibt es da auch unterschiedliche Muster, die jetzt erstmal per se nichts Schlimmes bedeuten, aber einfach zu sehen, da gibt es unterschiedliche Muster. Und wenn das so ist, auf deren Basis dann so eine Art Frühwarnsystem entwickeln. Das heißt, dadurch können wir es dann im Idealfall schaffen, dass die Qualität gleich bleibt zum Beispiel oder dass, wenn es dann wirklich zu einem gravierenden Problem kommt, wie jetzt so, dass der Separator verstopft oder in der Milch ist ganz oft Fouling, dass plump gesagt, wie man es zu Hause kennt, wenn man eine Milch kocht und die kocht über, nicht sauer, aber wenn die Milch überkocht, dass im Topf dann was hängen bleibt von der Milch. Das kann auch in der Industrie passieren, dass dann in den Rohren oder in den Anlagen irgendwie sich so eine Schicht bildet und dann dazu führt, dass eben was verstopft. Das würde dann auch bedeuten, ich muss den Prozess stoppen. Das, was als Fouling hängen geblieben ist, der Rohstoff ist definitiv auch verschwendet, den kann ich ja nicht mehr verwenden.
Aber ich finde interessant, dass so eine Verstopfung oder so eine Verunreinigung, das überhaupt ein Thema ist, das brennt. Weil ich meine, Molkerei, das ist ja eine sehr alte Industrie, da könnte ich denken, die haben das schon im Griff. Die machen das ja schon jahrzehntelang.
Prinzipiell schon. Also man sieht es ja auch, wir müssen ja nicht hungern. Wir können in den Supermarkt gehen und können die Molkereiprodukte kaufen. Aber es gibt halt immer wieder Veränderungen. Also das heißt dann zum Beispiel, dass im Rohstoff irgendwie eine kleine Variabilität ist. Ich habe zum Beispiel mitbekommen im Bereich von Bäckereiwaren, als dann der Krieg in der Ukraine losging, da war auf einmal das Getreide natürlich nicht mehr so verfügbar. Man musste anderes Getreide kaufen, andere Qualitätsstufen, andere Eigenschaften und das wirkt sich halt aufs Backverhalten auf. Und dann ist auf einmal das Problem, dass die Prozesse, die ich schon sehr gut kenne, die ich aber halt immer mit meinem Getreide, das gewisse Spezifikation hatte, machen konnte, die kann ich auf einmal nicht mehr so machen und die muss ich halt dann spontan umstellen. Und das geht vielfach dann eben mit Erfahrung und ich drehe halt mal an diesem Parameter. Aber es kann halt dann auch schief gehen.
Jetzt habe ich dich. Heißt das, die Industrie kann durch KI günstigere und billigere Rohstoffe verarbeiten und dann am Ende die gleiche Qualität herauszaubern? Ist das auch ein Ziel?
Nee, das ist kein Ziel. Das ist dann eher dahingehend, dass wir dann versuchen, wenn es mal wirklich so Engpässe gibt, dann irgendwie adäquat reagieren zu können. Also letztendlich, wenn die Qualität runtergeht und wenn die Lebensmittel Waren oder Eingangsstoffe eben komplett außerhalb der Spezifikation sind, dann wird die KI das auch nicht retten können. Dann kann man das vielleicht irgendwie übertünchen mit anderen technologischen Schritten, aber da wird die KI dann auch nicht groß weiterhelfen können. Aber was ein anderes Problem im Molkereibereich natürlich ist, oder kein Problem, aber eine Herausforderung, ist es dann auch die Umstellung vielfach von Milch als Eingangsstoff auf irgendwelche Alternativen. Es sind ja im Prinzip die gleichen Maschinen, die verwendet werden für die Fertigung von, sei es eine Hafermilch oder dann auch irgendwie weiter Hafer-Soja-Joghurt oder ähnliches. Es sind die gleichen Arbeitsschritte, aber es ist halt einfach ein anderer, ja, Waren, die ich als Eingang nutze. Andere Rohstoffe und das sind natürlich verschiedene Herausforderungen. Da kann die KI dann vielleicht auch helfen, gerade weil man dann über die Verarbeitungsstelle der Milch extrem viele Daten hat und dann vielleicht weiß, was sind kritische Situationen für dieses oder jenes Produkt und schaut, wie kann ich das jetzt übertragen auf dann eben eine andere Proteinquelle. Aber ja, das ist so ein Punkt. Dann halt auch komplett neue Rezepturen. Also das heißt, es ist auf einmal der High-Protein-Pudding, der da jetzt irgendwie ins Spiel kommt, ist auch die gleichen Maschinen, die ich da einsetze, aber ich habe auf einmal viel, viel mehr Protein drin. Das verändert dann eben die einzelnen Arbeitungsschritte. Ich brauchte auch wieder dann andere Parameter gesetzt für diese Arbeitungsschritte. Muss vielleicht dann irgendwie anders kochen oder ähnliches, anders erhitzen und so weiter. Das heißt, da gibt es dann immer mal wieder die Punkte, wo die Industrie dann halt ein bisschen, Anführungszeichen, spielen muss oder experimentieren muss, bis sie dann wieder die richtige Einstellung findet. Und ich denke, da kann KI dann auch wieder sehr weiterhelfen, indem wir einfach den historischen Datenschatz anzapfen und versuchen, daraus Modelle abzuleiten, die man dann übertragen kann.
Du sprichst ja jetzt schon den Bereich der Produktinnovation an, also neue Produkte, neue Lebensmittel, die durch den Einsatz von KI entstehen. Wie sieht es denn da aus? Da reden wir ja nicht nur darum, dass jetzt ein Pudding entsteht, der mehr Protein hat, oder? Also gibt es da noch mehr Möglichkeiten als nur das?
Ja, also ich glaube, das muss man dann auf verschiedenen Schritten sehen. Wenn ich jetzt so ein neues Produkt entwickle, ist ja der erste Schritt immer, dass ich erstmal eine Rezeptur für das Produkt entwickle. Typischerweise läuft es bisher so ab, dass ich da Lebensmitteltechnologen habe, die ziehen sich in eine Laborküche zurück und experimentieren dann, bis sie dann Lebensmittel haben, wo sie sagen, das ist das, was wir wollten, geschmacklich, von der Textur, vom Aussehen etc. Das sind ja sehr viele Facetten, die da irgendwie abgedeckt werden müssen. Und wenn ich das dann habe, ist der zweite Schritt zu überlegen, okay, wie kann ich das denn jetzt fertigen? Weil ich kann ja dann nicht zigtausend Leute hinstellen, die das dann immer mit der Hand alles fertigen. Dann wird es preislich ja sehr unattraktiv. Das heißt, man muss diese zwei Schritte im Prinzip trennen, Produktentwicklung und dann die Prozessentwicklung anschließend. Und ich glaube, die KI kann da in beiden helfen. In der Produktentwicklung gibt es schon so erste Produkte, die mutmaßlich mit KI entwickelt sind. Wie viel KI dann dahinter steckt, das kann man von außen immer schwer beurteilen, aber die zumindest dann diesen Werbeclaim haben. Also ich glaube, in den USA oder Kanada kam vor ein paar Jahren eine Milch- und Milchalternativprodukt dann auch auf den Markt, die sagen, sie haben das mit KI entwickelt. Es gibt jetzt die ersten Aromafirmen, die auch mit zumindest Software, ob da jetzt immer KI dahinter steckt, weiß ich nicht, aber mit Softwareangeboten werben, wo dann im Prinzip die Lebensmittelunternehmen die Software nutzen können, um dann zu schauen, wenn sie ihre Rezeptur geändert haben, müssen sie eine Aromazusammenstellung irgendwie anpassen, sei es beispielsweise bei einem Erdbeerjoghurt oder ähnlichem. Wir selber haben da jetzt auch gerade eine Forschungskooperation gestartet mit einer Kollegin auch in Hohenheim, einer Kollegin an der Hochschule Kempten, wo wir auch versuchen, wenn wir jetzt eben ein Milchprodukt haben und da den Fettgehalt ändern, den Zuckergehalt ändern oder da die Proteinquelle ändern von Milch auf eine pflanzliche Alternative, das wirkt sich alles auf den Geschmack aus. Und wir wollen eben schauen, wie kann man mit KI dann sagen, an welchen anderen Parametern in der Rezeptur muss man dann auch arbeiten, um im Prinzip wieder den Geschmack des Originalprodukts zu bekommen. Das wäre so jetzt im Bereich der Produktinnovation, wo relativ viel läuft. Mal davon abgesehen, dass dann natürlich vielleicht auch im Marketingbereich dann viel läuft, Kundenbefragung, was denn die Kunden wollen und die Daten dann vielleicht auch mit KI oder Machine Learning ausgewertet werden können. Das wäre nochmal so eine ganz andere Facette, mit der wir uns aber jetzt nicht beschäftigen. Und dann im Bereich der Prozessinnovation ist dann halt im Prinzip das, was ich schon so ein bisschen gesagt habe, dass wenn ich jetzt eine neue Rezeptur habe, brauche ich einen passenden Prozess dazu. Es sind aber prinzipiell vielfach die gleichen Verarbeitungsschritte, die das Produkt durchläuft. Auch so, wenn ich jetzt von einem Joghurt die Rezeptur ändere und da dann jetzt mehr Erdbeeren reinmache, wirkt sich das schon auf die Verarbeitungsschritte aus, aber die grundlegenden Verarbeitungsschritte sind immer noch gleich, wie ich muss den Joghurt fermentieren, ich füge dann die Zusatzstoffe hinzu, verarbeite das entsprechend, fülle es ab, um es mal ganz grob zu sagen.
Das setzt natürlich voraus, dass es eine Innovation ist, die jetzt im Prinzip eine Geschmacks- oder eine Variation ist, ne? Eine Geschmacksvariation oder eine Rohstoffvariation. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt zum Beispiel ein Quark-Kaugummi in der Molkerei, oder?
Weiß ich jetzt nicht, ob das technologisch irgendwie machbar ist. Mit KI vermutlich eher nicht, weil ich glaube, da gehen wir dann einfach den Schritt zu weit, zumindest momentan zu weit, dass die KI nicht wüsste, wie sie jetzt eben die verschiedenen Facetten aus Kaugummi und Kaugummiproduktion mit Joghurt und Joghurtproduktion irgendwie zusammenbringen kann. Das wäre wahrscheinlich einfach zu weit für die KI, die braucht ja immer auch eine Historie. Die muss ja irgendwie eine Historie haben, aus der sie lernen kann, aus der sie ein Modell bauen kann. Und dann kann sie das Modell in der Zukunft anwenden oder in angepasster Form anwenden. Das würde da fehlen.
Man liest ja in letzter Zeit wirklich viel in Medien. Jetzt kommt ein KI-generiertes Bier, jetzt kommt der erste, keine Ahnung, KI-Kaugummi der Welt auf den Markt. Gleichzeitig gibt es ja auch diesen relativ neuen Begriff des KI-Washings. Was hat es denn damit auf sich? Beziehungsweise da geht es ja dann darum, dass diese Produkte gar nicht wirklich mit einer KI generiert sind, sondern hat vielleicht jemand ChatGPT befragt, was könnte ich denn für einen Kaugummi machen, und das spuckt das aus und dann mache ich das oldschool-mäßig halt ein Himbeerkaugummi. Wie siehst denn du dieses Thema KI-Washing, gerade jetzt im Zusammenhang mit Produktinnovationen?
Ja, vielleicht erstmal zum Thema KI-Washing. Ich glaube, die KI ist einfach so ein extrem breites Feld. Also was wir vielfach verbinden, wenn wir KI hören, dann denken wir an den Roboter, der jetzt alleine durch die Gegend fährt und irgendwas alleine tun kann. Wir denken vielleicht an Machine Learning, wie der Begriff schon sagt, dass die Maschine, der Computer irgendwas lernt. Letztendlich Machine Learning ist nichts anderes, als ich habe eine Reihe von Daten und suche irgendwelche Muster da drin. Das ist Machine Learning, und wenn die Muster dann intelligent genutzt werden, dann ist es ein Teil der KI. Aber KI kann zum Beispiel auch eine regelbasierte KI sein. Ganz stumpf gesagt, dass es dann verschiedene Regeln gibt im System und das System reagiert halt so, wie es in den Regeln spezifiziert ist. Wenn jetzt irgendeine Situation eintritt, beispielsweise könnte man jetzt sagen Kochvorgang, ich habe den Kochroboter wieder, um den aufzugreifen, der wartet, bis die Milch beim Kochen anfängt zu blubbern, und dann muss er sie vom Herd ziehen. Punkt. Dann weiß er Bescheid, was er zu tun hat in dem Fall. Kann man jetzt drüber streiten, ist es intelligent oder nicht intelligent? Ist in der Form intelligent, dass der Computer das automatisch entscheidet, wann er da reagieren muss und eine Reaktion ausführt, auch wenn sie halt wirklich in der Regel geschrieben ist. Jetzt in diesem Bierbeispiel geht es natürlich darum, Bier hat verschiedene chemische Komponenten. Jedes Lebensmittel besteht im Endeffekt aus verschiedenen chemischen Komponenten. Und wenn ich halt diese Interaktion der Komponenten verstehen kann, und an dem Punkt sind wir jetzt mittlerweile in der Wissenschaft, dann kann ich halt im Prinzip diese Interaktion nutzen und kann daraus dann mein Produkt designen. Muss dann natürlich noch den ganzen Prozess designen, dass ich da halt hinkomme. Aber wir haben ja mittlerweile so viele Analysemöglichkeiten, sei es die ganzen typischen Laboranalysen, Gaschromatographie, Spektralanalysen, da gehe ich jetzt gar nicht auf Details ein. Nee. Aber damit kann ich halt extrem viel Wissen generieren und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir das halt sinnvoll verlinken können. Dass wir jetzt sagen können, okay, wenn dieser oder jene Stoff im Bier drin ist, dann schmeckt das Bier später so oder so. Oder auch wenn ich diese verschiedenen Stoffen in den Anteilen habe, dann gibt es eine Wechselwirkung und der Geschmack wird so verändert. Aber das ist ja dann immer nur die eine Komponente und das ist, weshalb die KI dann spannend ist, weil ich habe ja dann noch andere Komponenten. Also ich habe ja dann noch irgendwie eine Farbe, die ich erzeugen möchte, auch beim Bier. Das soll ja auch eine gewisse Farbe haben. Je nachdem, was das Ziel ist, soll es vielleicht heller oder dunkler sein. Dann gibt es noch Elemente beim Bier, zum Beispiel mit dem Schaum und Schaumfestigkeit. Also bringt mir ja nichts, wenn ich ein super designtes Bier habe. Der Geschmack ist perfekt, aber der Schaum bildet sich nicht, weil halt die Komponenten, die da letztendlich drin sind, oder die Anordnung der Komponenten sorgt dafür, dass ich keine Schaumfestigkeit bekomme und ähnliches. Das ist ja dann auch wieder so ein Faktor, der berücksichtigt wird. Und ich glaube, was
das ist
dann
sehr komplex alles.
Sehr komplex. Und das ist ja dann jetzt eine Flüssigkeit des Bier, da geht es noch einfacher. Spannender wird es nochmal, wenn wir eine Struktur hatten, dann haben, weil bei der Struktur ist dann noch wichtig, wo ist denn jetzt Luft eingeschlossen zum Beispiel? Also eine Kollegin von mir, die hatte ein Forschungsprojekt, da ging es nur darum, wie muss ich Luftblasen in eine Milch reinbringen, dass die Milch gut aufschäumt und später dann auch gut schmeckt. Und da geht es nicht darum, wo jetzt irgendwie einen Konsumenten auf gut Deutsch zu verarschen, um da irgendwie zu sagen, dann brauche ich weniger Milch und mache mehr Luft rein, wie man es vielleicht aus Chipstüten irgendwie kennt. Sondern geht es halt wirklich um den Geschmack.
Da ist die Milch dann mit Luftblasen gefüllt oder was ist da, wo ist die Luft?
Da wird halt in einem Prozessschritt werden Luftblasen in die Milch mit reingebracht, weil man gesehen hat, dadurch lässt es sich dann später besser aufschäumen. Also es war wirklich gezielt auf Barista-Milch fokussiert und auf fettreduzierte Barista-Milch, weil Fett ist eben so ein Faktor, wie gut eine Milch aufschäumbar ist. Eine Vollfettmilch ist besser aufschäumbar als eine Halbfettmilch. Und da war halt die Idee, kriegt man dieses Aufschäumverhalten irgendwie hin bei einer Halbfettmilch. Und dabei eben ein technologischer Ansatz, man bringt Luftblasen hinein, aber das verändert wieder den Geschmack der Milch. Das heißt, das muss man auch wieder berücksichtigen, wie man das dann wieder bekommt. Das heißt, das Lebensmittel an sich ist einfach so unheimlich komplex. Und das ist auch, was ich jetzt super spannend finde. Ich meine, ich habe mich ja vor meiner Professur da nicht so mit beschäftigt. Aber wenn man das jetzt sieht bei uns, die Studierenden, die haben die ersten zwei Semester eigentlich nichts außer Physik, Biologie, Chemie, Mathematik, Statistik. Im dritten Semester kommt dann Verfahrenstechnik noch dazu. Aber die brauchen diese Grundlagen einfach, weil du musst halt diese ganzen Zusammenhänge verstehen, gerade die chemischen Zusammenhänge, damit du dann das entwerfen kannst.
Aber das und ist dadurch, schon cool, dass, ne? Wenn ich zu dir komme, kann ich dann ja quasi Milch mit Luftblasen entwerfen, trinken und aufschäumen. Das ist ja
das wär so ein spannendes Studium. Und das sind viele Sachen. Also gerade jetzt diese Produktentwicklung finde ich halt super spannend, weil die Studierenden machen das dann teilweise auch als Pflicht. Gerade im Master gibt es dann Veranstaltungen, da lernt man natürlich dann, wie funktioniert die Produktentwicklung aus der Industrieperspektive. Aber natürlich auch hands-on, so nach dem Motto, ja, hier sind ein paar Ideen, überlegt euch mal, was für ein Produkt ihr entwickeln wollt. Und dann kommen so spannende Sachen raus. Hatten wir zum Beispiel dann eine Mozzarella-Alternative auf Cashew-Basis. Und so Späße.
Gut, die gibt es ja auch schon, ne? Aber gut. Ja. Jetzt, das Bier, glaube ich, gibt es gar nicht. Was es jetzt neu am Markt gibt, ist der KI-generierte Gin. Mhm. Ist das dann so ein Produkt, wo du persönlich sagst, wow, das will ich jetzt sofort probieren und möchte ich auch sofort wissen, was da jetzt genau KI ist? Oder kostet dich das ein sanftes Lächeln und du sagst auch schon wieder einer, der es probiert?
Nö, also ich würde dann schon gerne wissen, was das dann ist, was da an KI dahinter steckt. Ich kann mir das durchaus auch vorstellen, dass sowas möglich ist, weil wie gesagt, man braucht halt ein Produkt, wo man auch gut variieren kann. Da ist der Gin natürlich sehr gut geeignet, weil man da verschiedene Ausgangsbasen haben kann, jetzt einfach für die Flüssigkeiten, verschiedene dann Gewürze, Kräuter etc. hinzufügen kann für den Geschmack später. Das heißt, da kann man dann, glaube ich, relativ gut auch spielen und da kann die KI dann auch relativ gut spielen, indem sie eben versucht, dann das zusammenzubringen. Wie wirkt sich das denn eben aus, wenn ich dies oder jene Kräuter oder Gewürze etc. hinzufügt. Was trifft dann vielleicht auch die Vorlieben des Markts? Das ist ja dann auch noch so ein wichtiger Faktor. Das heißt, da kann man vielleicht auch so Marktanalysen irgendwie mit reinspielen lassen und dann kann eine KI auch gut funktionieren, wenn sie dann eben weiß, das sind mögliche Eingangsstoffen. Die braucht dann eben, sag ich mal, wir nennen es immer einen Suchraum an Eingangsstoffen in dem Fall. Also Suchraum bedeutet, dass es verschiedene Optionen gibt, zwischen denen sich die KI irgendwie entscheiden muss. Sie braucht dann natürlich auch eine Möglichkeit, das Ganze zu bewerten. Wie schmeckt es, wenn ich jetzt das jetzt so zusammenpacke? Das ist so das größere Problem immer, wenn man das dann hinbekommt. Ja, und dann kann ich jetzt natürlich sagen, dass es vielleicht dann noch ein Parameter ist, was mögen die Leute, dass man vielleicht sagt, okay, es gibt, weiß ich nicht, eine Marktübersicht an verschiedenen Gins, die deutschlandweit verkauft werden. Man kennt die Inhaltsstoffe davon, kann dann da ein bisschen ableiten vom Marktanteil vielleicht, was verkauft sich gut.
Jetzt sagst du, die KI wird bewerten, der Gin ist gut, die KI wird einschätzen, die Leute werden den Gin mögen. Was ist aber denn deine Einschätzung? Wie werden denn Konsumenten und Konsumentinnen auf diese zunehmende Digitalisierung reagieren? Werden die das toll finden?
Das ist eine gute Frage. Das wäre spannend zu sehen. Ich meine, wir haben ja allgemein bei uns in der Lebensmittelverarbeitung immer so ein bisschen das Stigma, industriell gefertigte Lebensmittel sind nicht gut. Was natürlich meiner Meinung nach nicht stimmt. Das kommt dann immer noch darauf an, was ist konkret drin und wie sind sie verarbeitet, weil da gibt es dann auch gravierende Unterschiede. Da wird natürlich dann spannend zu sehen, wie die Menschen reagieren, wenn sie sagen, das ist KI generiert, ob sie dann auch Vorbehalte haben, sagen auch noch eine Technologie, die da mitwirkt oder auch die typischen Vorbehalte mit, die Roboter übernehmen irgendwann die Welt oder ähnliches, ob das dann irgendwie mitschwingt, das wird spannend sein zu sehen oder ob sie halt einfach sehr neugierig sind und sagen, ja, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance, schauen wir, ob es besser ist.
Ich denke, viele werden sagen, mir ist lieber zurück zur Natur und ich mag einen ganz normalen Apfel, der vielleicht auch einen Fleck hat. Also vielleicht kriegt der fleckige Apfel eine neue Qualität.
Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Aber da wäre dann zum Beispiel spannend, wo dann auch wiederum die KI helfen kann, wenn der Apfel jetzt nicht perfekt ist, dass die KI eine Einschätzung gibt und quasi dann die Äpfel entsprechend sortiert sind und dann Konsumenten sich entscheiden können, okay, das sind Äpfel, die haben eine Druckstelle, die werden nicht lange haltbar sein, dafür sind sie günstiger und ich habe kein Problem, die mitzunehmen. Da kann die KI wieder in die Richtung helfen, quasi ganz am Ende des Prozesses nochmal eine Einschätzung zu geben, wie lange kannst du diesen Apfel noch konsumieren oder vielleicht umgekehrt auch Konsumentinnen und Konsumenten, die sagen, oh, der Apfel sieht nicht mehr ganz so gut aus, den will ich nicht essen. Machen ein Bild, haben eine App dazu und die App sagt dann, doch, du kannst ihn essen, aber an der einen Stelle solltest du vielleicht was wegschneiden. Also die Möglichkeit gibt es ja dann auch wiederum, mit KI dann quasi kurz vor dem Verzehr dann zu arbeiten.
Das heißt, KI wird in Zukunft auch die Ernährung in Bezug auf unsere Gesundheit beeinflussen?
Vermutlich ja, also zumindest unterstützend. Also es geht ja dann los, wenn wir dann das Fass aufmachen mit personalisierter Ernährung, das ist dann wieder was ganz anderes. Ob das dann wirklich mal so kommt, dass wir dann morgens irgendwie der Chip, der bei uns eingebaut ist, morgens schon sagt, oh, heute brauchst du diese oder jene Nährstoffe, ess doch jetzt lieber, keine Ahnung, noch ein bisschen mehr Obst in deinem Hafer, ja, Müsli oder wie auch immer. Das weiß ich jetzt nicht, ob es so weit mal geht. Aber ich glaube, es gibt so einzelne Baustellen, wo es einfach helfen kann. Also sei es dann jetzt zum einen mal das Beispiel, das ich hatte, wenn es darum geht, kann ich es noch essen oder nicht, dass uns dann dass die App entsprechend warnt und unterstützt und sagt, wie kann ich es noch essen, was kann ich davon noch essen, das wäre so eine Möglichkeit. Aber auch gerade, dass es ein bisschen zusammengebracht wird. Wir tragen ja oder viele tragen ja schon irgendwie Smartwatches oder sowas, aber ich weiß nicht, wie viele die Daten jetzt wirklich ernsthaft und sinnvoll nutzen, außer zu schauen, am Ende des Tages habe ich meine 10.000 Schritte erreicht oder nicht. Aber da ist ja schon ein riesen Datenschatz. Und da könnte man das dann auch koppeln mit einer App, wenn dann über die Smartwatch kann relativ leicht erkannt werden, ob ich einen kleinen Infekt habe, eine kleine Erkältung schon sich anbahnt. Dann könnte die App mich entsprechend warnen und sagen, okay, die Smartwatch hat erkannt, du hast einen kleinen Infekt schon in dir drin, du spürst ihn vielleicht selber noch nicht, aber man sieht es über die Herzfrequenz, sieht man das ziemlich gut, wenn das ein bisschen abweicht, dass ein Infekt im Körper ist. Und dann die App eben entsprechend sagt, okay, nimm doch vielleicht mal ein bisschen Vitamin C, ein bisschen mehr zu dir, einfach vorsichtshalber, um schon mal die Abwehrkräfte nochmal zu stärken, bevor jetzt die Erkältung durchschlägt oder ähnliches.
Sag mal, wie ist denn deine Einschätzung? Wenn ich das jetzt alles nicht möchte, kann ich mich dem eigentlich noch entziehen? Kann ich sagen, ich will das nicht, dass irgendjemand meine Ernährungsdaten verarbeitet?
Ich denke aktuell auf jeden Fall. Also momentan ist ja noch eine sehr freiwillige Entscheidung. Ich denke in Zukunft auch. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass jeder Mensch sich einen Chip implementieren muss und dann die Daten direkt gestreamt werden. Also das kann ich mir jetzt aktuell noch nicht vorstellen. kann natürlich nicht voraussehen, wie das jetzt in 200 Jahren sein wird. Vielleicht sind sie in 200 Jahren diesen Podcast und lachen sich tot und denken sich auch, die haben ja keine Ahnung. Wir leben damit jetzt viel, viel besser. Aber ja, meine Einschätzung ist, dass man es schon selbst freiwillig irgendwie noch entscheiden kann.
Wie glaubst du, wird generell gesprochen der technologische Fortschritt die Ernährung prägen? Was wird sich verändern so in den nächsten 10 Jahren?
Also da kann ich auch wieder verweisen auf die Umfrage, die ich am Anfang mal erwähnt hatte. Ist zwar von 2019, aber da wurde auch gefragt, was denn die Industrie sieht als Trends bis ins Jahr 2030, wo Digitalisierung helfen kann. Und da war so ein wichtiger Trend die Lotgröße 1, sprich, dass man wirklich individualisierte Lebensmittel herstellen kann und das Ganze natürlich auch noch effizient, sodass es auch in einem preislichen Rahmen ist, dass Konsumentinnen und Konsumenten sagen, das essen sie.
Das heißt Lotgröße 1?
Das bedeutet
ein Stück.
Das bedeutet bis runter zu einem Einzelstück, sodass ich ähnlich wie es ja bei einem Auto beispielsweise schon funktioniert, kann ich ja auf der Webseite, wenn ich mein Auto bestelle, kann ich ja alles Mögliche konfigurieren und dann bekomme ich eben genau diese Variante, so wie ich sie konfiguriert habe. Und das ist so ein Trend, wo man davon ausgeht, im Lebensmittelbereich, dass da die Digitalisierung auch unterstützen kann, weil es eben in anderen Branchen schon geschafft hat, dass man dann Lebensmittel ein bisschen individualisierter bekommt. Ob das dann jetzt wirklich so perfekt funktioniert, dass ich auf der Webseite den Zuckergehalt und den Fettgehalt und die Proteinquelle einstellen kann, so wie ich es möchte und bekomme dann das Lebensmittel genau der gleichen Qualität, das weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest, dass halt mehr Varianz drin ist und auf Varianzen auch anders reagiert wird. Das ist, denke ich, so ein wichtiger Punkt in der Lebensmittelindustrie. Und ein anderer Punkt könnte dann halt eben einfach sein, dass nochmal manche Prozesse besser funktionieren, weil es funktioniert zwar relativ gut bei der Verarbeitung, aber es gibt immer wieder Probleme. Und gerade wenn jetzt halt eben neue Produkte, neue Produktarten kommen, pflanzliche Proteinalternativquellen genutzt werden, dass da die Digitalisierung einfach weiterhilft, um dann auch, sage ich mal, neue spannende Lebensmittel herzustellen, Alternativen herzustellen und die dann auch so herzustellen, dass man es dann relativ preisgünstig kaufen kann.
Also neue Produkte, bessere Produkte und vor allem auch persönliche Produkte nur für mich. Das wird mir die Zukunft bringen. Kann ich das so zusammenfassen?
Das wäre so ein paar Punkte. Ein anderer Punkt, den ich noch ganz spannend finde, ist, was die Industrie gerne vielfach hätte, wäre, dass das Monitoring verbessert wird. Das heißt, dass ich eine höhere Nachverfolgbarkeit habe. Wo kommen denn jetzt die Rohstoffe her und so weiter? Und man das vielleicht auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern dann transparent darlegen kann. Da kann die Digitalisierung natürlich auch unterstützen, weil vielfach werden so Daten schon gesammelt. Es wird noch nicht alles gesammelt. Und es ist dann noch so ein bisschen halt dann natürlich die Entscheidungsgewalt des Herstellers, was er davon denn dann öffentlich legen will. Aber es gibt ja schon erste Produkte, wo ich einen QR-Code abscannen kann, dann bekomme ich Informationen über die Herkunft des Produkts. Was wurde da jetzt genau verarbeitet? Was ist denn wie genau zertifiziert und so weiter? Das ist natürlich auch eine spannende Chance, weil das, glaube ich, immer stärker nachgefragt wird von uns allen. Und wir damit dann einfach noch mehr Informationen bekommen. Und was viele noch überlegen in der Industrie ist, wenn wir so QR-Codes schon haben, ob das nicht auch hilft, um die Haltbarkeit zu optimieren. Also sprich, wenn ich dann sehen kann, wie wurde es transportiert und so weiter, dann mit KI berechnen, gab es auf dem Transportweg vielleicht irgendwelche Faktoren, die Haltbarkeit irgendwie beeinflussen und es dann entsprechend den Kunden dann über die App auch rückmelden kann. Sobald er das Produkt scannt, weiß das System genau, okay, das ist das eine Produkt, das hat folgenden Weg hinter sich gehabt. Und bekommen dann eben noch so die Information, ob das vielleicht die Haltbarkeit irgendwie beeinflusst.
Das heißt, die Produkte werden dann auch sicherer, beziehungsweise der Weg der Produkte wird auch transparenter.
Genau, ja.
Ja, also das wird eine spannende Food-Zukunft mit KI. Lieber Christian, vielen, vielen Dank. Das war ein extrem interessantes Gespräch über die Welt der künstlichen Intelligenz.
Sehr gerne.
Es raucht mir ehrlich gesagt so ein bisschen der Kopf. Gleichzeitig bin ich glücklich, dass ich nicht nur Nusskuchen und Bahnhof verstanden habe. Und apropos Kuchen, wenn dein Roboterassistent es vielleicht dann doch eines Tages schafft, den Kuchen zu backen ohne Salz statt Zucker, ja, dann freue ich mich, weil dann haben wir ja noch mehr Zeit für entspannte Gespräche, während der Roboter für uns arbeitet. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir das nächste Mal Kuchen essen und uns wieder über Neuentwicklungen austauschen. Was haltest du davon?
Sehr gerne.
Also, Kuchen ist immer gut, ne?
Kuchen ist immer gut und ich glaube, wir haben da jetzt auch nur an der Oberfläche gekratzt bei dem Thema. Da kann man noch sehr, sehr viel dazu erzählen.
Das macht mich noch neugieriger. Vielen Dank für das Gespräch, Christian.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Das war's für heute von Foodfakt. Ich hoffe, der zweite Teil unseres dreiteiligen KI-Menüs hat euch genauso gemundet wie mir. Wenn das der Fall ist, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf Spotify oder bei eurem bevorzugten Podcast-Anbieter. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an unser Partnerportal jumda.de, das mit uns bei diesem spannenden Themenschwerpunkt kooperiert. In der nächsten Folge werden Lisa und ich den dritten Teil präsentieren, diesmal zum Thema künstliche Intelligenz im Supermarkt. Wir werden aufzeigen, wie KI das Einkaufserlebnis verändern wird. Also Schnäppchenjäger, Einkaufsprofis, Shopping Queens, freut euch, denn wir verraten euch, was ist ein Must-Have, was ist ein No-Go. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.